Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann und wir blicken zurück.
Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Seitens der Bundesregierung hieß es, man sei gut vorbereitet. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahren für die Bundesbürger als gering ein.
Tagesschausprecherin Susanne Daubner, genau heute vor einem Jahr. Guten Abend. Eine aktuelle Sendung ohne Corona kann man sich seither kaum vorstellen. Wir berichten unter anderem über den Streit zwischen der EU-Kommission und dem Hersteller AstraZeneca um Lieferungen des Corona-Impfstoffs. Dazu Fragen an den FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann. Erinnerung an die Barbarei der Deutschen. Wir fassen das Gedenken im Deutschen Bundestag an die Opfer des Holocaust zusammen. Kommentare aus den Zeitungen von morgen und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven kurz vor Mitternacht. Europäische Union gegen AstraZeneca. Brüssel weist dem Pharmaunternehmen die Schuld für Lieferverzögerungen zu. AstraZeneca wehrt sich und betont die Verantwortung der Kommission. Die sagt, wir haben bezahlt. Das Unternehmen hält dagegen, ihr habt zu spät eingekauft. Am Abend trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Kommission und des Unternehmens. Unsere Europakorrespondentin Bettina Klein.
Erwartungsgemäß noch kein Durchbruch beim Gespräch am Abend, zumindest wurde aber ein konstruktiver Ton festgestellt. Wir bedauern die anhaltende Unklarheit über den Zeitplan der Impfstofflieferungen, so Gesundheitskommissarin Kyriakides anschließend. Und wir fordern von AstraZeneca einen klaren Plan für die schnelle Lieferung der Menge an Impfstoffen, die wir für das erste Quartal reserviert haben. Wir werden mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden und Impfstoffe schnell für EU-Bürger bereitzustellen, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme weiter. Ein konstruktiver Ton, dies sei ein gutes Zeichen. Nicht zu erwarten, nachdem es heute den ganzen Tag über hoch hergegangen war, so der sozialdemokratische Europaabgeordnete Timo Wölken in einer ersten Reaktion. Für ihn drei Fragen, die offen geblieben sind.
Die erste Frage, die ungeklärt ist, liegt ein Vertragsbruch vor? Da gibt es unterschiedliche Aussagen, keine Einigung. Die zweite Frage, können wir nicht doch noch mehr Impfdosen von AstraZeneca bekommen, was wir dringend brauchen würden? Auch hier keine Einigung. Und die dritte Frage, die für mich als Parlamentarier sehr wichtig ist, wird der Vertrag endlich veröffentlicht? Auch hier keine Einigung, das heißt, der Vertrag bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit nicht einsehbar.
Zwei Streitfragen gilt es jetzt vor allem zu klären. Erstens pocht AstraZeneca darauf, man habe ein Best-Effort-Agreement unterzeichnet, werde also nur die bestmöglichen Anstrengungen unternehmen, um die Zusagen einzuhalten, was nach Ansicht des Unternehmens keine Garantie darstellt. Kyriakides wies diese Darstellung am Nachmittag bereits als nicht korrekt und inakzeptabel zurück.
The view that the company is not obliged to deliver because we signed a best effort agreement is neither correct nor is it acceptable.
Allerdings finden sich im einzigen öffentlich zugänglich gewordenen Vertrag, den mit CureVac, eine Reihe solcher Formulierungen, die sich dort durchaus auch auf den Produktionsaufbau beziehen. Timo Wölken.
Wenn das vergleichbar auch im AZ-Vertrag steht, klingt das für mich so, als ob der AZ-Chef recht hat, wenn er sagt, es ist nur das beste Bemühen verlangt.
Endgültige Klärung kann nur der Vertragstext bringen, der mit AstraZeneca geschlossen wurde. Die Kommission hat das Unternehmen aufgefordert, der Veröffentlichung jetzt zuzustimmen. Der zweite wichtige Streitpunkt ist die Frage nach den Produktionsstätten. Zwei von ihnen befinden sich in Großbritannien, zwei in Europa, eine in Belgien, eine in den Niederlanden. Es gab im Vertrag keinerlei Hierarchie bei diesen Anlagen. Es wurden keine Unterschiede gemacht, so die EU-Gesundheitskommissarin. Die Produktionsförderung von insgesamt 336 Millionen Euro bezog sich auf alle Standorte gleichermaßen.
Let me be clear, there is no hierarchy of the factories. In the contracts there are four factories listed, but it does not differentiate between the UK and the Europe. The UK factories are part of our advanced purchase agreements. And this is why they have to deliver.
In einem Interview mit europäischen Zeitungen hatte AstraZeneca-Chef Pascal Soriot jedoch bekundet, die Produktion in den britischen Werken solle zunächst ausschließlich Großbritannien zugutekommen. Das mit dem Unternehmen bereits drei Monate früher einen Vertrag abgeschlossen hatte. Dann hätte AstraZeneca jedoch nicht die Zusagen in der Vereinbarung mit der EU treffen dürfen, meint die Kommission, die sich jetzt vor allem dafür interessiert, das Problem zu lösen. Nur ein Viertel der mehr als 100 Millionen zugesagten Impfdosen für das erste Quartal könne man liefern, hatte AstraZeneca Ende letzter Woche eingestanden. Wie es im zweiten Quartal weitergeht, ist bislang noch völlig offen. Die Kommission erwartet auf ihre Fragen Antworten noch in dieser Woche.
Bettina Klein, cleverer haben sich die Briten verhalten. Die Regierung in London hat früher Impfstoff eingekauft als die Kommission in Brüssel und deshalb wird auf der Insel geimpft, während in vielen EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, die Immunisierung im Schneckentempo verläuft. Andererseits wütet das Virus auf der Insel weitaus heftiger als auf dem Kontinent. Christine Heuer.
Großbritannien hat die meisten Todesopfer in der Pandemie zu beklagen. Nirgendwo sonst in Europa hat man aber früher mit dem Impfen begonnen. Nirgendwo in Europa ist man damit weiter. 7 Millionen Menschen haben im Königreich ihre erste Dosis bereits bekommen, darunter 80% der Ältesten zu Hause und in betreuten Heimen. Entsprechend gelassen reagiert London auf den Streit zwischen AstraZeneca und der Europäischen Kommission. Im Unterhaus betont der Premierminister, wie richtig es gewesen sei, nicht mitzumachen beim europäischen Impfprogramm und stattdessen nach einem eigenen britischen Plan zu handeln.
I do think that we've been able to do things differently.
Ich bin überzeugt, dass wir deshalb vieles anders und in mancher Hinsicht besser machen konnten. Aber wir stehen noch am Anfang. Die Impfungen sind ein internationales Projekt. Wir sind auf unsere Freunde und Partner angewiesen und wir werden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten in der EU und darüber hinaus. Dass die Europäer von AstraZeneca inzwischen Impfstoff aus den beiden britischen Werken verlangen, um Lieferausfälle aufzufangen, erwähnt Boris Johnson mit keinem Wort. Der Premier hat keinen Zweifel, dass die Hersteller den Briten die vereinbarten Impfmittel in der vereinbarten Zeit liefern. AstraZeneca verweist darauf, dass die Briten einfach früher dran waren. London hat 3 Monate vor den Europäern Verträge abgeschlossen. 3 Monate, in denen es ebenfalls Lieferschwierigkeiten gab. 3 Monate, in denen diese Schwierigkeiten aber behoben werden konnten. Der Lieferausfall für die EU werde keine Auswirkungen auf das Königreich haben. Mehr als das Impfen treibt die Briten um, dass sie seit gestern mehr als 100.000 Covid-Tote zu beklagen haben. Eine Marke, für die der Premierminister sich zu verteidigen hat.
We did everything that we could to minimize suffering and minimize loss of life in this country as a result of the pandemic, and I'm deeply sorry for every life lost.
Es tue ihm leid um jedes verlorene Leben, sagt Boris Johnson. Die Regierung habe aber alles getan, was sie konnte. Das genau sehen viele Briten anders. Sie erinnern an zögerliche und nicht sehr stringente Lockdown-Maßnahmen, an Lockerungen gegen den Rat der Wissenschaft, an den demonstrativen Leichtsinn vieler in Downing Street. Die Regierung, sagen ihre Kritiker, habe eben nicht alles getan, was sie hätte tun können gegen Corona. Oppositionsführer Keir Starmer heute im Unterhaus.
I'm sure the Prime Minister regrets the fact that 100.000 people have lost their lives. The question is why? The Prime Minister is going to have to answer that question one day.
Er sei sicher, dass Boris Johnson den 100.000-fachen Covid-Tod bedauere. Die Frage sei aber, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Das müsse der Premierminister beantworten. Aber der Premierminister möchte das nicht.
When you have a new virus and indeed when you have a new variant.
Wenn man ein neues Virus hat, eine neue Variante, wenn man mit einem so schlimmen Dilemma konfrontiert ist wie die Regierung seit einem Jahr, dann gibt es keine einfachen Antworten.
There are no easy answers.
Schon wird in Großbritannien über die spätere Aufarbeitung aller Maßnahmen und Fehler gesprochen. Eine unabhängige Kommission soll die Corona-Politik der Regierung untersuchen. Bis dahin kann Boris Johnson auf eine bessere Stimmung im Land hoffen, dank seiner Erfolge an der Impffront.
Christine Heuer. Vor einer Stunde haben wir mit Andrew Ullmann gesprochen, Mediziner und Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Würzburg. Ich habe ihn gefragt, wer nach seiner Kenntnis für die Lieferverzögerung des AstraZeneca-Impfstoffs verantwortlich ist.
Das ist eine gute Frage, die ich auch gar nicht ehrlicherweise beantworten kann, denn mir liegen die Verträge nicht vor. Wenn ich die Verträge zumindest hätte und diese transparent gemacht werden oder auch meinen europäischen Kollegen im Europäischen Parlament offen ausgelegt werden würden, könnten wir Klarheit sehen, wo die Fehler möglicherweise liegen. Denn das beunruhigt mich ja schon, dass hier das Gefühl aufkommt, anstatt ein Miteinander ein Gegeneinander aufzukommen lässt.
Wieso veröffentlicht die Kommission die Verträge nicht?
Da müssen Sie mal mit der Kommission sprechen, mit Frau von der Leyen sprechen, warum die Verträge nicht vernünftig veröffentlicht werden. Was ich von meiner Kollegin Nicola Bär erfahren habe in Brüssel, ist, dass Verträge tatsächlich vorgelegt wurden, aber wichtige Passagen ausgeschwärzt worden sind. Und so kann man keine vernünftige Politik machen. Da kann man auch nicht schauen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen sind. Aber auch wenn sie richtig durchgeführt worden sind, müssen wir natürlich wissen, wo sind die Fehler, denn diese Fehler sollten sich auch nicht wiederholen.
Die britische Regierung sagt, AstraZeneca habe sich zur Lieferung von 2 Millionen Dosen pro Woche in das Vereinigte Königreich verpflichtet. AstraZeneca sagt, das Unternehmen habe sich gegenüber der EU zu keiner bestimmten Menge verpflichtet. Das wären jetzt zwei vollkommen unterschiedliche vertragliche Regelungen. Kann man das glauben?
Es ist schwer. Also ich würde jetzt keinen sagen, ich glaube euch nicht. Ich kann nur sagen, die Zahlen, die wir bekommen haben als Parlamentarier in Berlin. Anfang Dezember hieß es, dass wir pro Quartal von AstraZeneca 6 Millionen Dosen bekommen würden. Zu Weihnachten hin gab es einen Bericht im Deutschen Ärzteblatt, wo von etwa 14 Millionen Dosen gesprochen worden ist. Und diese Diskrepanz in der Zahlen verwirrt mich schon, denn ich frage mich, ob innerhalb von 2 Wochen auf einmal neue Verträge geschlossen worden sind, damit auch mehr Zusagen der Lieferung gekommen ist. Also da ist einiges im Argen mit den Zahlen und das ist völlig intransparent, weil die eine Partei sagt A, die andere Partei sagt B und hier in Berlin haben wir zum Teil auch noch C gehört.
Kann AstraZeneca denn sagen, mit unseren beiden britischen Firmen oder den Unternehmen, den Produktionsstätten, die auf der Insel produzieren, beliefern wir nur den britischen Markt?
Theoretisch können sie das machen, nur AstraZeneca ist eigentlich bekannt nicht als britisches Unternehmen, sondern ein weltweites Unternehmen mit entsprechenden Sitzen auch in Schweden unter anderem. Auch da wird produziert und das ist natürlich eine Situation, die ich eigentlich als Politiker gar nicht sehen möchte. Wir haben jetzt gerade frisch das Brexit und dann wollen wir jetzt anfangen, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und sagen, wir behalten unser Impfstoff und ihr kriegt unseren Impfstoff nicht. Das ist nicht der Weg, wie man durch diese Pandemie geht. Man muss nämlich begreifen, dass ein Nationalismus mit Impfstoffen nicht zum Ziel führen wird. Im Gegenteil, ist es sehr kontraproduktiv und wir müssen auch sehen, dass nicht nur die EU, sondern auch global Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden.
Nur wenn Sie sich die Impfstoffbeschaffung in Großbritannien und in der EU anschauen und miteinander vergleichen, dann stellt sich schon die Frage, wieso funktioniert national besser als europäisch?
Das ist ja richtig. Und für mich ist auch irritierend, wo man den Eindruck hat, Europa, also die EU hat ja einen viel größeren Markt, ist eigentlich marktstärker und wird nicht vernünftig beliefert. Und die Kollegen in England werden besser beliefert. Das ist keine faire Aufteilung. Und wir kommen uns ja vor wie Kunden zweiter Klasse. Und es geht jetzt nicht auch um den Wettbewerb erster oder zweiter Klasse in dem Moment. Aber die Firmen, die Impfstoffe herstellen, die müssen auch begreifen, dass wir weltweit eine Pandemie haben und dass die Impfstoffe auch fair weltweit auch ausgeteilt werden müssen. Und es kann nicht angehen, dass einzelne Länder, egal wie klein oder wie groß sie sind, bevorzugt werden. Hier muss es zur fairen Handelspartnerschaft kommen. Und wenn sie diese nicht existiert, müssen natürlich andere Maßnahmen ergriffen werden, die aber dann unschön sind.
Kann man die Bekämpfung von Pandemien der Privatwirtschaft überlassen?
Es wird ja der Privatwirtschaft nicht alleine überlassen, sondern es ist eine Kooperation zwischen der Wirtschaft und hier vor allem der forschenden Pharmaindustrie mit den einzelnen Ländern. Und das läuft eigentlich bis dato immer ganz gut. Mich irritiert natürlich jetzt diese Situation. Auf der einen Seite möglicherweise Bevorzugung einzelner Länder und auf der anderen Seite auch die Diskussion, dass möglicherweise bei den Firmen auch Produktionsschwierigkeiten existieren im Sinne von Zulieferschwierigkeiten von Ampullen oder auch Basissubstanzen. Das ist das Fatale und da erwarte ich auch aus der Europäischen Kommission, aber auch von der Bundesregierung Klarheit und Transparenz, weil je weiter wir in diesen Widersprüchen uns verstricken, umso stärker werden die Leute, die Verschwörungstheorien nachgehen. Und das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und hier erwarte ich eine verantwortliche Politik von Seiten der Regierung, die hier handelt und sagt, hier, das sind die Zahlen, so sieht es aus und so wird es auch gemacht werden.
Gehört zu dieser verantwortlichen Politik vielleicht auch, dass man Unternehmen verpflichtet, Impfstoff auch von der Konkurrenz produzieren zu lassen?
Das sind ja Mitbewerber, nicht unbedingt Konkurrenz. Also wir haben ja die Situation zum Beispiel, wie ich gehört habe, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Eine Firma hat ihre Forschungslinie für eine Vakzine weggelassen, aber sie können natürlich diese Impfstoffe produzieren. Da bedarf es Kooperationen. Nicht zu zwingen, das bringt gar nichts, denn wir wollen ja auch hier gute Kooperationen sehen und die Kooperation funktioniert, aber
die
man hat es nicht innerhalb einer Woche, sondern das dauert einige Zeit, denn hier muss die Qualität der Produkte auch gewährleistet sein.
Inwiefern funktioniert die Kooperation?
Es gibt immer wieder Kooperationen zwischen Firmen. Zum Beispiel, es gibt ja Berichte, dass Moderna Basistechnologien auslizenziert haben zu anderen Firmen, um die Transporte von dem mRNA, also diesen wichtigen Botenstoff, in die Zelle hineinzubekommen. Da sind Lizenzen weitergegeben worden, weiter auch haben da stattgefunden. Und diese Kooperationen sieht man immer wieder in der Pharmaindustrie. Sie bekämpfen sich nicht immer gegenseitig, wie man so denken könnte.
Herr Ullmann, schauen wir noch auf die Lage in Deutschland. Benötigen wir einen Bund-Länder-Impfgipfel?
Wir brauchen dringend einen Impfgipfel und das nicht nur in der politischen Szene der Bundesländer, sondern auch mit der Industrie und die Stakeholder, hier vor allem die niedergelassenen Ärzte, Hausärzte und Fachärzte, also alle, die hier eine Rolle spielen, Zulieferer, Katastrophenschutz, all diese Menschen müssen mal zusammen an einem Tisch und sehen, wie wir auch hier unser Impfmanagement-Desaster auch beseitigen.
Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Das Robert-Koch-Institut meldet heute mit 13.202 neuen Fällen deutlich weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz sank auf 101. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner anstecken. Unterdessen brachte Bundesinnenminister Horst Seehofer deutliche Einschränkungen des Flugverkehrs ins Spiel. Caroline Born.
Ein Corona-Test, vorsorgliche Quarantäne und eine elektronische Einreisemeldung. So sind momentan die Regeln für Reisen. Doch sie könnten strenger werden. Zwar hat die Bundesregierung noch keine konkreten Pläne, doch Innenminister Horst Seehofer hat laut einer Sprecherin seines Hauses bereits Vorschläge für Einschränkungen gemacht, über die sich am Mittwoch das Kabinett ausgetauscht habe, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Weil zu Reisebeschränkungen auch Gespräche in Brüssel liefen, wolle die Bundesregierung diesen aber nicht vorgreifen. Gegenüber der Bild-Zeitung hatte Seehofer am Dienstag schärfere Grenzkontrollen genannt, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu null. Für ein Ablenkungsmanöver vom Impfchaos hält das der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Oliver Luksic. Neben einer Abstimmung auf EU-Ebene brauche es diese auch im Bundestag, so Luksic im Deutschlandfunk.
Die Mutationen sind ja nicht neu, die sind auch schon da. Insofern glaube ich, da ist jetzt auch viel Symbolpolitik dabei. Wenn wir da in ganz Europa eine Regel finden, dass wir beispielsweise den Flugverkehr nach Brasilien einstellen, da könnte man durchaus drüber diskutieren. Aber jeglichen Flug auch innerhalb der EU nach Deutschland einzustellen, das halte ich für nicht verhältnismäßig.
Mehr testen, dann sei eine sichere Einreise auch möglich, so Grünen-Chef Robert Habeck im ZDF.
Herr Seehofer zieht eigentlich das Pferd gerade von der falschen Seite auf. Es gibt Tests, die man an sich selbst durchführen kann. Die sind in Österreich zugelassen, in Deutschland nicht.
Für mehr Eigentests spricht sich auch SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis aus bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Mattheis fordert zudem eine effektivere und transparentere Impfstoffbeschaffung.
Das ist ein eindeutiger Auftrag an den Bundesgesundheitsminister. Aber ich glaube, das ist angekommen, dass wir da eine eindeutige, verlässliche, vertragliche Grundlage brauchen.
Kritik am Impfen auch von der Opposition. Zu spät, zu wenig, zu langsam, so die FDP. Und Jan Korte von der Partei Die Linke.
Also mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mit meiner Oma gesprochen, die ist 94, die hat bis heute keinen Impftermin. Das ist eine Katastrophe, wie hier vorgegangen worden ist. Und ich frage mich schon, wer trägt dafür eigentlich die politische Verantwortung?
Fundamentalkritik kommt von der AfD. Der Abgeordnete Armin Hampel wirft der Regierung vor, gezielt Angst vor dem Coronavirus zu schüren und ältere Menschen nicht ausreichend zu schützen.
Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Auch die Bundeswehr zeigt Flagge. Städte und Gemeinden sollen künftig verstärkt Soldatinnen und Soldaten etwa für Corona-Schnelltests in Altenheimen einsetzen, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Denn sonst droht oder damit soll verhindert werden, dass Kommunen wegen befürchteter Kosten keine Kräfte der Bundeswehr anfordern. Unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme.
Auf den ersten Blick sind die Zahlen beeindruckend. Von 20.000 Soldaten im Corona-Einsatzkontingent der Bundeswehr sind derzeit, Stand heute, über 15.000 gebunden. Das Verteidigungsministerium verweist auf bisher 3.276 Anträge auf Amtshilfe. Über 2.000 seien bereits abgeschlossen, über 800 sind in der Durchführung, 170 in Planung. Doch gerade im kritischen Bereich der Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen hakt es. Annegret Kramp-Karrenbauer hat dafür zusätzlich 10.000 Soldaten angeboten. Doch sie wird nicht müde zu betonen, dass die Bundeswehr aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht von sich aus handeln kann. Amtshilfe muss angefragt werden. Stand heute wurde das Angebot bundesweit von gerade einmal 73 Alten- und Pflegeheimen angenommen. Die Verteidigungsministerin heute Morgen im ZDF.
Es liegt im Moment daran, dass zu wenig angefordert wird. Das war Thema in den Ministerpräsidentenkonferenzen, in den Schalten auch der Chefs der Staatskanzlei. Die Kanzlerin selbst hat die Landräte antelefoniert, hat nochmal deutlich gemacht, dass es diese Hilfe gibt. Ich habe immer gesagt, diese Hilfe ist kostenfrei und ich kann nur dafür werben, dass jeder wirklich diese Hilfe in Anspruch nimmt.
So klar war das mit der Kostenübernahme nicht, sagt Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages. Man rede seit Dezember darüber und habe viele rechtliche und praktische Probleme lösen müssen. Der Kabinettsbeschluss für die Kostenübernahme heute komme spät, sei aber sehr wichtig. Die besondere Gefahr von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen ist durch das gesamte vergangene Jahr wieder und wieder betont worden. Die Statistik der Todesfälle ist hier eindeutig. Der mangelnde Schutz der Einrichtungen ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland ist einer der Kritikpunkte am Krisenmanagement. Zu viel Bürokratie, endlose Dienstwege. Landkreistagspräsident Reinhard Sager hat eine andere Erklärung.
Zwischen Bundeswehr und uns ist der Weg tatsächlich kurz. Es bedarf aber auch der tatsächlichen Nachfrage aus den Heimen heraus selbst. Da scheint mir im Moment der Wurm zu liegen. Also die Heime müssen auch sagen, ich brauche ein oder zwei oder drei Personen, die mir schnell helfen. Daran liegt es auch. Und das ist, glaube ich, der Punkt in der Organisation, der bisher nicht klappt.
Abgesehen vom Problem mangelnder Schnelltests unterstützen derzeit fast 1.800 Soldaten Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen als sogenannte helfende Hände. Und mehr noch, ein Jahr nach Ausbruch von Corona in Deutschland sind Stand heute 5.460 Soldaten in den Gesundheitsämtern mit der Nachverfolgung von Kontakten beschäftigt. Über 2.000 sind für Unterstützungsleistungen in Impfzentren eingeplant.
Klaus Remme. Peter Altmaier wird morgen eine Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht abgeben. Für dieses Jahr rechnet der Bundeswirtschaftsminister mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3%. Im April hoffte die Regierung noch auf mehr als 5%. Dann rollte die zweite Corona-Welle heran. Theo Giers.
Das Coronavirus bleibt die Konjunktur- und Wachstumsbremse für Deutschland und die Bundesregierung zollt dem Tribut. Auf 3% nimmt Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Wachstumsprognose zurück. Die wirtschaftliche Erholung, im letzten Jahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 5%, verläuft langsamer. Und sie dauert länger, so der Bundeswirtschaftsminister.
Wir wollen zurückkehren zu einem Zustand, wie es ihn vor der Pandemie gegeben hat. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres den Stand von vor Ausbruch der Corona-Krise wieder erreicht haben wird.
Mitte nächsten Jahres, das wäre ein halbes Jahr später als bisher angenommen. Dabei fußt die neue 3%-Prognose darauf, dass der aktuelle Lockdown Mitte Februar ausläuft. Doch darüber zu spekulieren, hält Altmaier für falsch. Hoffnungen machten die sinkenden Infektionszahlen, aber die Gefahr der Virusmutanten sei eben auch da. Deshalb will Altmaier keine falschen Erwartungen wecken. Die 3% seien aber eher einen Tick zu vorsichtig als einen Tick zu forsch kalkuliert.
Also ich gehe davon aus, immer davon ausgehend, dass es keine unerwartet drastischen Veränderungen gibt, dass wir mit der Prognose 3% auf sicherem Grund sind. Und dass bei einem guten Wirtschaftsverlauf 1 oder 2 Zehntelprozente mehr drin sind und dass wir im Jahre 2022 eine Fortsetzung des Aufschwungs erwarten können.
Dafür werden die aktuellen Hilfen erst einmal fortgeführt, damit es auch weiter gelingt, die wirtschaftliche Substanz in Deutschland zu halten. Gerade da aber ist Altmaier seit Wochen in der Defensive. Zwar stiegen die Auszahlungen bei den November- und Dezemberhilfen binnen einer Woche von 3,1 auf heute 3,9 Milliarden Euro, doch noch immer sind dies überwiegend Abschlagszahlungen. Das weiß auch Altmaier und erkennt die Ungeduld, mit der vor allem Mittelständler auf die endgültigen Zahlbeträge warten.
Die Frage, wann die Schlussabrechnung stattfindet, kann ich Ihnen deshalb nicht endgültig beantworten, weil wir noch bis Ende April die Möglichkeit zur Antragstellung eröffnet haben. Aber ich gehe davon aus, dass die Anträge, die im November und Dezember gestellt worden sind, zügig in den nächsten Wochen abgerechnet werden.
Im Übrigen will Altmaier jetzt die Erholung verstetigen und verstärken. Mittel zum Zweck ist ein Versprechen.
Wir haben im Jahreswirtschaftsbericht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir neue steuerliche Belastungen für die Bürger, und Bürger sind ja auch Unternehmer, vermeiden wollen. Und das ist für mich eine wichtige Ansage. Es würde niemand verstehen, wenn wir mitten in der Krise die Steuern erhöhen.
Spätestens hier schimmert dann doch der nächste Wahlkampf schon durch. Denn Altmaier will noch einiges erreichen. Die im letzten Jahr beschlossene Deckelung der Sozialabgaben bei 40% vom Brutto will er auch für die kommenden Jahre festschreiben. Ebenso wie weiter sinkende Strompreise durch eine niedrigere EEG-Umlage, für die dann, wie schon jetzt, der Staat einspringen müsste. Ob dafür die Kraft und vor allem die Finanzmittel noch reichen, wenn es gleichzeitig bei der Schuldenbremse bleiben soll, dazu blieb Altmaier die Antwort heute schuldig.
Theo Giers aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. Nun Aktuelles in Kürze. Deutsche Ermittler haben die Infrastruktur der Schadsoftware Emotet zerschlagen. Juli Rutsch.
Allein in Deutschland hat die Software bereits einen Schaden in Höhe von mindestens 14,5 Millionen Euro verursacht. Emotet gilt bisher als gefährlichste Schadsoftware der Welt. Laut der Zentralstelle für Internetkriminalität und dem BKA konnte Emotet auf betroffenen deutschen Systemen für die Täter unbrauchbar gemacht werden. Besitzer von Computern, die noch infiziert sind, sollen nun informiert werden. In Deutschland hatte die Schadsoftware Emotet eine hohe Zahl von Computern, einzelner Unternehmen, Behörden und Zehntausender Privatpersonen angegriffen. Darunter die Stadt Frankfurt am Main, das Klinikum Fürth und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Bei der Aktion konnten die Behörden auch umfangreiches Beweismaterial sichern. An den internationalen Ermittlungen war unter anderem auch Europol beteiligt.
Das Verwaltungsgericht Köln hat einem Antrag der AfD nicht entsprochen. Die Partei möchte verhindern, als Verdachtsfall eingestuft zu werden. Gudula Geuter.
Das Verwaltungsgericht Köln lehnte es ab, vor einer Eilentscheidung in den kommenden Tagen dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusätzlich für die Zwischenzeit jegliche Maßnahmen zu verbieten. Der Grund: Das Bundesamt hatte zugesagt, mit verschiedenen Schritten bis zur Entscheidung des Gerichts in Köln zu warten, allerdings nicht mit allen. Die sogenannten Stillhaltezusagen des Verfassungsschutzes lauten, so ist es der Mitteilung des Gerichts zu entnehmen, erstens: Wie immer der Verfassungsschutz entscheidet, er wird das Ergebnis nicht öffentlich mitteilen, solange das Verwaltungsgericht nicht gesprochen hat. Zweitens, solange das Eilverfahren dauert, wird der Verfassungsschutz auch keine nachrichtendienstlichen Mittel anwenden, zumindest nicht, um Abgeordnete und Kandidaten zu beobachten. Solche nachrichtendienstlichen Mittel können theoretisch, eine Einstufung vorausgesetzt, von der Anwerbung von V-Leuten bis im Extremfall zum Abhören von Telefonen reichen. Jede einzelne Maßnahme muss allerdings verhältnismäßig sein. Gleichzeitig wird daraus deutlich, einfache Mitglieder könnten möglicherweise schon bald beobachtet werden, was das Gericht ausdrücklich anerkennt. Der Beschluss ist Teil eines größeren Streits zwischen AfD und Verfassungsschutz, in dem die AfD auch schon eine andere kleinere Niederlage einstecken musste. Die eigentliche Frage, könnte die AfD Verdachtsfall sein oder nicht, ist weiterhin offen.
Russland und die USA haben sich auf die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New START verständigt. Aus Moskau Stefan Lack.
Keine 24 Stunden, nachdem sich Russlands Präsident Putin und sein amerikanischer Amtskollege Biden telefonisch auf die Verlängerung des New START-Vertrages verständigt hatten, hat heute die Duma, das russische Parlament, einstimmig zugestimmt. Kurz darauf stimmte auch der Föderationsrat zu. Es gab ebenfalls keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. Die Erleichterung unter den Abgeordneten ist groß, dass es kurz vor Ablauf des Abkommens gelungen ist, den Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen zu erhalten. Es wurden keinerlei Zusätze vereinbart. Vor 10 Jahren in Kraft getreten, begrenzt das Abkommen die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Der Vertrag wäre am 5. Februar ausgelaufen. Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Russlands Präsident Putin hatte mehrfach vor der Gefahr eines atomaren Wettrüstens gewarnt, doch Bidens Vorgänger Trump war nicht auf russische Angebote zur Verlängerung des New START-Vertrags eingegangen.
Vor den für das Wochenende angekündigten Protesten haben russische Behörden ihren Druck auf die Opposition noch einmal deutlich erhöht. Unterdessen forderte Präsident Putin Europa zu einem ehrlichen Dialog auf, online, beim Weltwirtschaftsforum von Davos. Dietrich Karl Meurer.
Westeuropa und Russland sollten Hand in Hand gehen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin, der per Video zu der virtuellen Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums zugeschaltet war. Die EU sei ein wichtiger Handelspartner Russlands. Von der derzeitigen Krise seien beide Seiten betroffen. Dabei könnten sowohl Russland als auch die EU von den unglaublichen Ressourcen Russlands profitieren. Daher sollte der Dialog positiv gestärkt werden. So könnte eine neue Phase der Zusammenarbeit eingeläutet werden. Ohne die derzeitige europäische Verärgerung über die Verhaftung des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny direkt anzusprechen, forderte Wladimir Putin, man sollte sich nicht in interne politische Prozesse und Probleme einmischen. Der 44-jährige Kreml-Kritiker war vorletzten Sonntag direkt nach seiner Rückkehr nach Russland verhaftet worden. Zuvor hatte er sich mehrere Monate lang in Deutschland von einem Giftanschlag erholt. Aus Reihen der EU-Staaten war der Ruf nach Sanktionen gegen Russland laut geworden, sollte Alexei Nawalny nicht sofort freigelassen werden.
Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX dürfen in Europa wieder starten und landen. Heinz Horst.
Die Boeing 737 MAX sei eingehend von der Flugsicherheitsbehörde geprüft worden, sagt der EASA-Chef. Er sei überzeugt, dass das Flugzeug wieder sicher sei. Die Experten der Behörde hätten 20 Monate lang das Flugzeug genauestens untersucht und getestet. Bevor jedoch die 737 MAX in Europa wieder abheben darf, müssen zuvor noch die Piloten geschult werden, teilt die Behörde in Köln mit. Das könne aber wegen der Corona-Pandemie noch einige Zeit dauern. Die EASA betont aber, die Tests seien in vollkommener Unabhängigkeit von Boeing sowie ohne wirtschaftlichen oder politischen Druck erfolgt. Nach zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten war ein weltweites Flugverbot für diesen Boeing-Typ verhängt worden. Das amerikanische Unternehmen hat daraufhin zahlreiche technische Änderungen vorgenommen und die Software überarbeitet. Außerdem musste jede Fluggesellschaft ihr Trainingsprogramm für die 737 MAX überarbeiten. In den USA wurde das Flugverbot bereits Mitte November aufgehoben.
Rebellen im Jemen sollen Milliarden für den Krieg abgezweigt haben. Peter Mücke.
In dieser Situation sollen nach einem UN-Bericht die Houthi-Rebellen mindestens 1,8 Milliarden Dollar an Staatsgeldern für ihren Kampf abgezweigt haben. Geld, mit dem eigentlich die Gehälter und die Grundversorgung der Bürger bezahlt werden sollten. Zudem erschwerten Korruption und Geldwäsche auch der offiziellen Regierung den Zugang zu dringend benötigten Nahrungsmitteln, zitieren Medien aus dem Bericht eines UN-Expertengremiums. So sollen unter anderem mehr als 420 Millionen Dollar der jemenitischen Zentralbank an private Unternehmen geflossen sein. UN-Experten hatten kürzlich gewarnt, Nahrungsmittellieferungen könnten durch die Entscheidung der US-Regierung gefährdet sein, die Houthi-Rebellen auf ihre Terrorliste zu setzen. Bislang hat die neue Biden-Regierung diese Maßnahme der Trump-Administration nicht wieder zurückgenommen.
Bei einem Verkehrsunfall im zentralafrikanischen Kamerun sind mindestens 53 Menschen gestorben.
Laut den Behörden vor Ort war der Bus mit einem Kleinlaster kollidiert, der mit Treibstoff beladen war. Der Bus fing an zu brennen. Der Gouverneur der Provinz, in dem sich das Unglück ereignete, sprach von 29 Schwerverletzten. Die 53 Toten konnten aufgrund der Verbrennungen noch nicht identifiziert werden. Als mögliche Unfallursache nannte der Gouverneur Nebel. Außerdem soll der Kleinlaster einen Defekt an den Bremsen gehabt haben. Das Busunglück ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, als das Fahrzeug durch eine felsige Gegend im Westen Kameruns unterwegs war. Die Region ist für Unfälle bekannt. Erst Ende Dezember war es in Kamerun zu einem schweren Busunglück gekommen. Dabei starben 37 Menschen, 19 wurden verletzt. Damals war das Fahrzeug in eine Schlucht gestürzt, nachdem es mit einem Lastwagen zusammengeprallt war.
Dunja Sadaki zur Börse. Die Indizes bewegen sich in eine Richtung. Dow Jones minus 1,5%, 30.461 Punkte. S&P 500 minus 1,9%, 3.775. Nasdaq minus 1,6%, 13.402. Minuszeichen auch in Frankfurt am Main. Der DAX verlor 1,8% und schloss mit 13.620 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte fiel um 0,7% auf 31.341 Zähler. Konrad Busen.
20% ist der Aktienkurs von Microsoft im letzten Jahr gestiegen. Trotzdem, heute hat der Quartalsbericht von Microsoft den Kurs weiter angetrieben.
Ja, ganz offensichtlich hat Corona Microsoft zumindest nicht geschadet,
sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. Microsoft hat sogar kräftig von der Pandemie profitiert. In der ganzen Welt setzen Menschen in ihren Home Offices Microsoft Office oder Teams ein. Hightech macht den positiven Trend an der Börse, sagt Daniel Saurenz.
Die vergangenen Resultate von Microsoft und auch Netflix in der vergangenen Woche zeigen, dass die Börsen ja positive Überraschungen immer noch honorieren und, wenn sie denn kommen, den Aktienkurs entsprechend beflügeln.
Klassische Wirtschaftsbereiche, da werden die Anleger skeptischer. Auch weil die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für Deutschland erneut gesenkt hat. Das dürfte Unternehmen wie die DAX-Konzerne besonders erwischen. Der deutsche Aktienindex verliert an diesem Mittwoch 1,8% auf 13.620 Punkte. Wie geht's weiter? Kann man auf wieder steigende Kurse hoffen oder ist Pessimismus das neue Wort der Stunde? Auf der einen Seite schaffen es Unternehmen mit ihren Quartalsberichten, die Markterwartungen zu übertreffen, wie heute Microsoft, aber auch die Berenberg Bank oder die Reederei Hapag-Lloyd. Allerdings, und das zeigt die Kursreaktion von Hapag-Lloyd, die Erwartungen, die zuletzt an der Börse eingepreist wurden, waren sehr hoch. So hoch, dass Hapag-Lloyd-Aktien heute rund 10% verloren haben, trotz eines relativ guten Quartalsberichts.
Konrad Busen berichtete. Seit 16 Jahren gedenken die Vereinten Nationen am 27. Januar der Opfer des Holocaust. An diesem Tag im Jahr 1945 erreichte die Rote Armee das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und befreite mehr als 7000 überlebende Häftlinge. Die Nationalsozialisten und ihre Helfer hatten während des Zweiten Weltkrieges 6 Millionen Juden ermordet. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnte im Deutschen Bundestag heute vor Formen von Rassismus und Antisemitismus, auch heute. Christiane Habermals.
Es war ein starker und auch kämpferischer Auftritt vor dem Deutschen Bundestag. Und doch bricht Charlotte Knobloch, Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München und 88 Jahre alt, die Stimme, als sie erzählt, wie sie als Kind miterleben musste, wie ihre geliebte Großmutter deportiert wurde.
Ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche. Wie einst meine Großmutter Albertine Neuland, seligen Angedenkens, mit meinem Großvater treu ihrer deutschen Heimat verbunden, hoch angesehen in der Bayreuther Kaufmannsgesellschaft, passionierte Wagnerianerin, ermordet in Theresienstadt im Januar 1944.
Charlotte Knobloch überlebte den Holocaust versteckt auf einem Bauernhof. Eine Hausangestellte ihres Onkels hatte sie als uneheliche Tochter ausgegeben. Nach dem Krieg entschied sie sich nach langem Zögern, im Land der Täter zu bleiben, auch um mitzuhelfen, jüdisches Leben wieder aufzubauen. Doch von einer Normalität seien Juden in Deutschland noch immer weit entfernt. Es sei unerträglich, wenn Corona-Leugner die Politik der Regierung mit dem Nazi-Terror gleichsetzten, sagte Knobloch und warnte:
Wir dürfen stolz sein auf unsere Bundesrepublik, verehrte Damen und Herren. Aber wir müssen sie wehrhaft verteidigen. Nicht einen Tag dürfen wir vergessen, wie zerbrechlich die kostbaren Errungenschaften der letzten 76 Jahre sind.
Zuvor hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble der Millionen Opfer der Nazi-Herrschaft gedacht und die kollektive Verantwortung dieser und kommender Generationen bekräftigt, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Doch wie wird das gelingen angesichts des hohen Alters der letzten Zeitzeugen? Bereits diese Gedenkfeier im Bundestag stand im Zeichen des Wandels. Erstmals war neben Charlotte Knobloch heute mit Marina Weißband auch eine Vertreterin der dritten Generation nach der Shoah eingeladen worden. Ihre Rede gab eine Vorstellung davon, wie sehr auch das Leben der Nachfahren bis heute im Schatten des Holocaust steht.
Meine Großeltern waren traumatisiert oder wurden ermordet. Meine Eltern waren davon traumatisiert. Und unsere Kinder, meine Tochter, sehen und lernen mit Schrecken. Umso schmerzhafter ist für mich diese Debatte über einen vermeintlichen Schlussstrich, solange wir keinen ziehen können.
Viele Jüngere hätten lange Suchen nach Identität hinter sich, hätten mühsam Scherben zusammengesetzt von dem, was einst jüdische Kultur, Zugehörigkeit und Normalität war, erzählt die Publizistin, die 1987 in Kiew geboren wurde und in den 90er Jahren mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland kam, in der Hoffnung auf eine Normalität, die sich auch hier nicht einstellte.
Einfach nur Mensch sein ist Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund ihrer Geburt.
Die Gedenk- und Erinnerungspolitik in Deutschland steht an einem Scheideweg. Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus und Rassismus wieder salonfähig werden und mit der AfD seit einigen Jahren eine Partei im Bundestag sitzt, deren Vertreter eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik wünschen.
Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio. Für Joe Biden bildet der Klimaschutz einen zentralen Bestandteil der Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Biden unterzeichnete heute eine entsprechende Verfügung. Am ersten Tag im Amt hatte der Präsident die Rückkehr seines Landes in das Pariser Klimaabkommen eingeleitet, dem die USA vom 19. Februar an wieder angehören werden. Doris Simon.
Es sind die weitreichendsten Maßnahmen, die eine US-Regierung im Kampf gegen den Klimawandel je ergriffen hat. Und sie bedeuten eine vollständige Umkehr von der Pro-Erdöl- und Pro-Erdgas-Politik unter Donald Trump. Präsident Biden setzte den Rahmen für seine Erlasse, als er auf immer häufigere Wirbelstürme verwies, auf monatelange Waldbrände und Überschwemmungen im Inland und an den Küsten. US-Bürger im ganzen Land erlebten die Verwüstung durch den Klimawandel zunehmend selber, so Biden. Das habe nichts mit Parteipolitik zu tun.
More Americans see and feel the devastation in big cities, small towns, coastlines and in farmlands, in red states and in blue states.
Auktionen für neue Pachtverträge für Öl- und Gasbohrungen auf bundeseigenem Land und in bundeseigenen Gewässern werden nun ausgesetzt, mit der Einschränkung so weit wie möglich, wie es der Präsident formulierte. Bestehende Pachtverträge werden überprüft. Die Produktion aus Offshore-Windenergie soll bis 2030 verdoppelt werden. Der Präsident kündigte an, er werde den Kongress auffordern, 40 Milliarden Dollar Subventionen für fossile Energien zu streichen. Biden ordnete an, die Fahrzeugflotte der Bundesbehörden auf E-Autos umzustellen, hergestellt in den USA. Bis 2035 soll der Energiesektor klimaneutral werden, bis 2050 die gesamte Industrie. Fracking bleibt weiter erlaubt in den Vereinigten Staaten.
And I know it always comes up. We're not going to ban fracking.
Der Klimaschutz gilt nun als entscheidender Bestandteil amerikanischer Außenpolitik, aber auch der nationalen Sicherheit. Deshalb wird der Geheimdienst einen Bericht über die Sicherheitsauswirkungen des Klimawandels erstellen. Für den 22. April plant die US-Regierung einen internationalen Klimagipfel. Sein Land müsse die weltweite Antwort auf den Klimawandel anführen, sagte der US-Präsident. Biden hatte mit dem Kampf gegen Klimawandel Wahlkampf gemacht und direkt nach seinem Amtsantritt die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen verfügt, sowie den Baustopp der umstrittenen Keystone XL-Pipeline zwischen Kanada und den USA. Wie schon im Wahlkampf machte Biden auch gestern die Gleichung auf. Der Kampf gegen den Klimawandel bedeutet neue, gute Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten. Millionen Amerikaner könnten anständig bezahlte Arbeit finden durch die Modernisierung von Wasserversorgung, Verkehr, Energieversorgung. Dadurch könnten wir extremen Klimaauswirkungen besser standhalten. Der US-Präsident ging auch auf die positiven Effekte einer neuen Klimapolitik für die Umwelt und die Gesundheit der US-Bürger ein. Doch es ist das Argument der Arbeitsplätze, das aus Bidens Sicht entscheidend ist, um eine Mehrheit der US-Bürger für die Maßnahmen zu gewinnen. In vielen Regionen der Vereinigten Staaten leben Menschen von der Öl-, Gas- und Kohleförderung oder arbeiten in Kraftwerken. Sie haben Angst vor dem Verlust ihrer Arbeitsplätze. Sie sprach der US-Präsident direkt an, zum Beispiel mit der beabsichtigten Schließung von Millionen stillgelegter, aber noch offener Gruben und Bohrlöcher. Wir bringen Leute zurück in Arbeit. In diesen Gegenden gehen keine Arbeitsplätze verloren, sondern wir schaffen sie dort mit ordentlichen Löhnen. Das sind keine Luftschlösser, sondern konkrete, durchführbare Lösungen. Und wir wissen, wie es geht.
Doris Simon. Dietmar Reicher aus unserer Nachrichtenredaktion hat Auszüge aus Kommentaren der Presse vom Donnerstag zusammengestellt, gesprochen von Christoph Wittelsbürger.
Zum Konflikt zwischen der EU und dem Pharmakonzern AstraZeneca über Lieferengpässe bei Corona-Impfstoffen schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Der Streit um Impfstoffe ist längst eskaliert. Aus einem Krach der EU mit dem Pharma-Riesen ist ein Desaster für beide Seiten geworden. Die Nürnberger Nachrichten sehen die Hauptverantwortung für den Impfstoffmangel vor allem bei der Europäischen Union. So richtig die Grundidee war, auf einen gemeinsamen Einkauf zu setzen, so falsch und laienhaft wurde sie offensichtlich umgesetzt. Die Verträge scheinen zu ungenau formuliert gewesen zu sein. Die Unterhändler waren zu sparsam unterwegs. Auch der Reutlinger Generalanzeiger moniert, es fehlt schlicht und einfach an Transparenz. Sonst hätten es Hersteller wie BioNTech und AstraZeneca nicht so leicht, mit Vorwürfen gegen die EU Debatten zu befeuern und gegebenenfalls von eigenen Versäumnissen abzulenken. Das große Manko der EU besteht seit ihrer Gründung in ihrer Intransparenz, unterstreicht die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg und führt aus. Die Verträge, die Brüssel mit den Herstellern abschloss, sind größtenteils unter Verschluss. Und wenn sie veröffentlicht werden, dann mit geschwärzten Passagen. Auf dieser Basis lässt sich gut streiten oder besser gesagt vertuschen. Die Börsenzeitung äußert grundsätzliche Bedenken am Kurs der Europäischen Union. Die EU-Kommission zwingt Impfstoffhersteller, Ausfuhrbegehren über ein neues Transparenzregister anzumelden, was angesichts von Lieferengpässen samt Schlagabtausch mit AstraZeneca sinnvoll klingt, ist tatsächlich nur einen kurzen Griff vom schärfsten Schwert der Außenwirtschaftspolitik entfernt. Exportverboten. Die Pforzheimer Zeitung sieht durch den Streit die bisherigen Erfolge in der Impfstoffentwicklung gefährdet. Viele Bürger haben das Gefühl, die Politik sei nicht Herr der Lage, habe die Impfung schlecht vorbereitet und zu wenig Dosen bestellt. All das richtet einen immensen Schaden an, der nur zu begrenzen ist, wenn das Impfen möglichst bald reibungslos funktioniert. Die Frankfurter Rundschau führt dazu aus, wenn der Pharmakonzern Sanofi, wie angekündigt, dem Impfstoffhersteller und Mitbewerber BioNTech dabei hilft, Millionen Dosen des ersehnten Vakzins herzustellen, dann ist das eine gute Nachricht unter den vielen schlechten beim Thema Impfen. In der Corona-Krise könnten zwei Konkurrenten zum Wohl der Allgemeinheit gemeinsame Sache machen. Zudem widerspricht diese mögliche Kooperation der bislang gängigen These, wonach der Impfstoff eines Herstellers nicht durch einen anderen in Lizenz produziert werden könne.
Die Pressestimmen von Dietmar Reiche mit Christoph Wittelsbürger. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen die Deutschland- und die Europahymne, Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht. Ab 5.05 Uhr dann die Informationen am Morgen mit Jörg Münchenberg. Zum Schluss der schönste Gute-Nacht-Gruß der deutschen Literaturgeschichte. Mögen deine Sohlen, die versenkt sind von der Glut deines Pfades, selig hinwandeln auf den Moosen des Friedens und deine ermattete Zunge geletzt werden von den murmelnden Quellen der Nacht. Aus Thomas Manns Josef-Roman. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.